Halbe Stunde mit Ulrich Commerson im Gespräch.
Ich freue mich, begrüße alle, die jetzt zuhören, freue mich vor allem und begrüße ganz besonders meine heutige Gästin. Das ist Andrea Jahn, Dr. Andrea Jahn. Wir sind schon einige Zeit per Du, deswegen sage ich, lieber Andrea, schön, dass du da bist. Danke, dass du meiner Einladung am heutigen Abend gefolgt bist und wir ein bisschen miteinander reden. Für die, die ich nicht kenne, Andrea Jahn ist Vorständin der Stiftung Saarländischer Kulturbesitz und damit in dieser Funktion auch Direktorin des Saarlandmuseums und darf das diese tolle Aufgabe jetzt seit einiger Zeit machen. Frag erstmal Andrea, wie geht's dir? Alles gut? Bist fit?
Alles gut wäre übertrieben. Ich glaube, das geht im Moment allen Menschen gleich. Mittelgut. Aber unter den gegebenen Bedingungen geht es mir sehr gut. Also persönlich fühle ich mich sehr wohl in meiner neuen Aufgabe, die ich ja im Juli übernommen habe. Und ich muss sagen, ich fühle mich auch im Haus sehr wohl, mit unserem Team sehr wohl. Wir haben uns jetzt über die letzten Monate wirklich gut miteinander angefreundet, teilweise auch arrangiert. Klar, es ist ja ein sehr, sehr großes Team, das wir hier im Grunde zu betreuen haben, dass ich natürlich auch irgendwo mitziehen muss, mit meinen Ideen letztlich auch anfreunden muss. Und nee, mir geht's prima.
Normalerweise würde ich diesen Podcast jetzt gerne mit dir vor Ort im Museum machen. Und es gibt eigentlich auch eine wunderbare Ausstellung. Ich habe es mir auch noch mal angeguckt. Es gibt ja zumindest mal die Möglichkeit, virtuell reinzuschauen. Eine Ausstellung, bei der man vielleicht zunächst mal sagen würde, auch schon wieder die Brücke. Irgendwie haben wir oft genug gehört. Aber ich finde vor allem ganz, ganz spannend, dass ihr ja auch versucht, so einen feministischen Blick da drauf zu werfen. Also so ein bisschen mal hinter die Kulissen zu gucken, was war denn da eigentlich? Und weiß nicht, findest du eigentlich nicht, dass bei diesen ganzen Machos, die damals in der Brücke dabei waren, dass man die vielleicht besser gar nicht mehr zeigen sollte?
Naja, grundsätzlich ist es ja, das ist natürlich keine historische Sichtweise. Also wenn wir mal davon ausgehen, dass die Brücke, ich hatte übrigens denselben Impuls, als ich dachte, oh nee, also jetzt schon wieder eine Brücke-Ausstellung, habe dann mal geguckt, was so in den letzten Jahren an Brücke-Ausstellungen in Deutschland gezeigt wurde und war dann gar nicht so besonders euphorisch und habe mich dann aber mit der Kuratorin, mit Katrin Elvers-Schwamberg zusammengesetzt, um mal einfach zu hören, was sie vorhat und wie sie die Ausstellung konzipiert hat. Und dann sind mir da doch etliche ganz spannende Aspekte auch ins Auge gefallen, die ich einfach nur befürworten konnte, wo ich sagen musste, na, das ist ein ganz toller Ansatz, mal so eine Ausstellung, um das eigene Hauptwerk herum zu gruppieren und dann zu gucken, was denn so ein Thema eines Bildes dann hergibt für die Aufarbeitung einer ganzen Phase, in der so ein paar junge Leute, das waren ja alles Architekturstudenten, die dieses Architekturstudium aber so ein bisschen vorgeschoben haben, um Kunst zu machen und was die dann auch im Grunde bewegen wollten. Also die hatten ja einen völlig neuen, ein neues Weltbild im Kopf, das sie da natürlich auch vermitteln wollten mit ihrer Kunst. Und man muss auch sagen, also für die Zeit hatten die schon auch interessante Ansätze, was so Partnerschaft, Körperbild und so weiter anging und auch diese wunderbaren Zeichnungen, die wir haben, also die Selbstdarstellung als Akt im Atelier, eben nicht in irgendwelchen Posen, sondern ganz spontan tanzen, singend in irgendwelchen Badeszenen, ganz unprätentiös, das ist schon unglaublich begeisternd und ich muss sagen, also für die Zeit, und wir sind da in der Zeit von 1909 bis 1911 vor allem, da tut sich ganz, ganz viel und ich muss sagen, die waren auch ganz schön mutig. Also die waren schon auch insofern progressiv, weil sie auch dieses wilhelminische Weltbild angezweifelt haben. Weil sie, ja, wir befinden uns ja im Deutschen Kaiserreich. Ja, das muss man sich immer vor Augen führen, was da parallel gelaufen ist. Und dafür waren die schon sehr avantgardistisch.
Trotzdem greife ich dir jetzt mal ein bisschen weiter an, und das tut ihr ja auch, das muss ja auch so sein, kritische Auseinandersetzung. Du hast Badeszenen angesprochen, ein Werk, das ihr besonders untersucht habt, wenn ich das richtig sehe, das auch einen riesen Bekanntheitsgrad hat, ist von Ernst Ludwig Kirchner. Ich habe gesehen, das wusste ich vorher gar nicht, da kannst du ja auch das Thema Fake News nochmal mit festmachen. Ich habe gesehen, offenkundig ist das so, dass Kirchner an dieser Stelle auch mit Fake News gearbeitet hat, indem er einfach sein Bild, wohl zumindest mal dieses, aber andere auch vordatiert hat, um irgendwie dann so zu wirken, als sei er der, als sei er die Avantgarde und hätte das alles andere nicht mitbekommen. Wird das auch aufgearbeitet? Habt ihr euch da auch auseinandergesetzt?
Ja, das haben wir richtig unter die Lupe genommen. Das heißt, eigentlich war ja der Ansatz tatsächlich dieses sehr fragile Bild wieder in einen Zustand zu versetzen, dass es auch wieder mal reißen kann. Das heißt, es wurde ja in den 60er Jahren angekauft für die Sammlung und war dann auch sehr viel in der Welt unterwegs, weil es einfach eines der kapitalen Gemälde von Ernst Ludwig Kirchner ist. Und man muss wissen, Kirchner war eine sehr, sehr schwierige Persönlichkeit, also hatte mit Sicherheit auch durch seine Erlebnisse im Ersten Weltkrieg dann auch psychische Probleme, hat sich ja dann nach Davos zurückgezogen in die Schweizer Bergwelt und hat aber zeitlebens daran gearbeitet, dass der Mythos Ernst Ludwig Kirchner erst so richtig groß werden konnte. Das heißt, er wollte sich selbst als der Avantgardist des deutschen Expressionismus von vornherein etablieren und hat sich ja dann auch von den anderen Brücke-Künstlern verabschiedet, hat ja da tatsächlich auch in seinen Tagebuchaufzeichnungen, auch in seinen Briefen, immer dran gearbeitet, sein Selbstbild so positiv, so ideal auch darzustellen, dass da niemand dran zweifeln konnte. Bis hin dazu, dass, wie du gerade erwähnt hast, dass er die Entstehungszeit seines eigenen Bildes im Grunde gefaked hat. Ja, also er hat das danach neu datiert, ein Jahr früher datiert, in eine Zeit, vor der großen Matisse-Ausstellung, die in Berlin stattfand, als er sich auch dort entsprechend mit Matisse auseinandergesetzt hat, das wissen wir heute. Das hat er verleugnet und hat so getan, als wäre er ohne diese Eindrücke in seinem eigenen Werk so weit gekommen.
Ist ja auch trotzdem ein großartiges Bild. Also das ändert ja nichts daran an diesem Bild. Und sag mal, wenn wir heute über Fake News reden, fällt uns, glaube ich, allen Donald Trump ein. So ein bisschen der Unterschied ist, Künstler, die Signaturen faken, die schaden halt jetzt nicht unbedingt der gesamten Menschheit. Also insofern bleibt ja wenigstens auch noch der Kunstgenuss da. Und wichtig, und das finde ich echt großartig, ist, dass dann wir auch immer Werke neu erkennen können und auch hochaktuelle Debatten, die wir in anderen Zusammenhängen dann haben, auch in dieser Zeit vor über 100 Jahren nochmal miteinander besprechen können und sagen, ja, das ist eigentlich alles nichts Neues und belebt auch unsere heutige Debatte. Ich erinnere mich dran, irgendwie Michael Jackson hat man auch eine Zeit lang gesagt, darf man den jetzt noch spielen, nach dem, was wir über ihn wissen. Aber ich finde das gut, die Auseinandersetzung damit. Und die Kunst wird ja an sich nicht dadurch schlechter, dass sich was durchaus auch Falsches, teilweise Böses hinter verbirgt.
Ja. Also ein wichtiges Thema ist einfach Dekonstruktion. Dekonstruktion ist natürlich aus der Wissenschaft ein großer Anspruch, die Dinge auseinanderzunehmen, um zu sehen, wie sie konstruiert sind. Und das ist auch unsere Aufgabe als Kunsthistoriker heutzutage. Wir können nicht einfach mehr so hergehen wie vor 50 Jahren, die Bilder wunderschön an der Wand platzieren und ihre Erhabenheit feiern. Das geht heute nicht mehr. Also wir müssen einfach auch hinter die Kulissen blicken. Und das erwartet auch unser Publikum, dass wir einen kritischen Blick auf die Dinge haben, dass wir Zusammenhänge analysieren. Und das haben wir jetzt einfach bei unserem Kirchnerbild hervorragend auch aufgedröselt in einer Art Mindmap, in der wir zeigen, das Bild ist so entstanden, es hat diesen Weg genommen und es birgt aber auch bestimmte Geheimnisse, denen wir auf die Spur kommen wollten, sowohl maltechnisch als eben auch von seiner Geschichte her. Und wie wie sind diese Zusammenhänge? Und das wollen wir transparent machen, wollen die Besucher im Grunde auch auffordern, diesen Weg mitzugehen und da einfach auch mal diese Spuren zu erkunden, die so ein Bild aufweist. Also da tatsächlich so eine kunsthistorische Detektivgeschichte auch mitzugehen. Und das wäre natürlich ein Traum gewesen, wenn wir das jetzt auch hätten zeigen können. Ja, also dann wirklich auch unser Publikum dafür hätten gewinnen können. Aber wir versuchen natürlich alles zu dokumentieren. Jetzt, du hast es schon angesprochen, durch virtuelle Rundgänge, durch interaktive Tools, die wir jetzt auch eingebaut haben. Das heißt, diese Mindmap steht auch im Internet zur Verfügung, damit man da auch ein bisschen lernen kann, mit umzugehen. Auch diese Fragestellung, also für Normalsterbliche ist es ja auch nicht immer nachvollziehbar, was machen Kunsthistoriker eigentlich? Wie kommt so eine Ausstellung zustande? Warum entscheidet man sich dafür, so ein Bild anzukaufen und nicht ein anderes? Und wie kommt es dann dazu, dass Werke zueinander in Beziehung gestellt werden? Wie entsteht so eine Ausstellung? All das spielt eine ganz wichtige Rolle. Und das zweite Thema ist natürlich auch die Zeit. Das heißt, die Zeit auch des deutschen Kolonialismus, in der die Brücke groß geworden ist und in der wir einfach auch drauf gucken müssen, was hat sich denn da getan? Also diese Exotismen, die eben im Werk auch eine Rolle spielen. Also man kann es einfach so sagen, wie es war. Die Vereinnahmung anderer Kulturen einfach aus formal-ästhetischen Gründen. Die Künstler haben sich nicht die Spur dafür interessiert, wie es in diesen Kulturen tatsächlich zugegangen ist, wie die Menschen dort gelebt haben oder auch gelitten haben. Natürlich auch unter deutscher Herrschaft, muss man ja auch sehen. Ja? Das ist auch etwas, was da mit reinspielt und was bisher in keiner anderen Brücke-Ausstellung so massiv eine Rolle gespielt hat wie jetzt bei uns.
Und zwar sowohl die Entstehung als auch, ich meine, das ist ja im Moment eine ganz aktuelle Debatte überhaupt, endlich mal in Europa, wie sind wir eigentlich im Bereich der Kunst, der Kultur, wie gehen wir da eigentlich mit Kolonialismus um? Nicht nur mit der Frage, was haben wir hier hergeholt im Rahmen der kolonialen Ausbeutung, sondern auch, wie sind die Künstlerinnen und Künstler damals damit umgegangen. Finde ich super spannend, diese Parallelen zu ziehen. Und es passt auch wieder total in die Zeit. Bring ein anderes großes Thema, das Frauenbild. Ist ja ganz genauso, wenn man sich das anschaut, naja, wie die selbst mit Frauen umgegangen sind. Es gab letztes Jahr in Frankfurt die große Ausstellung Surrealismus und die Frauen, wo auch klar, wir kennen so ein paar, aber welche wichtige Rolle die Frauen dabei gespielt haben und wie übel sie teilweise vor allem von den männlichen Künstlern auch behandelt wurden. Wirst du bei der Brücke sicherlich auch einige Ansätze finden.
Ja gut, was bei der Brücke auffallend ist, ist, dass die zwar einen sehr kameradschaftlichen Umgang hatten mit ihren Modellen. Das waren auch teilweise ihre Freundinnen oder ihre Mäzeninnen. Dann waren ja auch Kinder dabei, die ja auch eine wichtige Rolle gespielt haben. Auch ein sehr problematisches Feld aus heutiger Sicht. Aber es gibt keine einzige Brücke-Künstlerin. Das heißt, man gestand den Frauen zwar zu, als besonders in ihrer Naturverbundenheit, vermeintlichen Naturverbundenheit und so weiter, da eine besondere Rolle zu spielen, als Ideal. Aber diese Idealisierung ist natürlich im schlimmsten Fall auch gleichzeitig ein gutes Werkzeug, um jemand im Grunde auch in eine Ecke zu stellen, als Projektionsfläche zu missbrauchen. Und genau das haben die Brücke-Künstler natürlich auch gemacht. Das heißt, weiblich.
Auch nur als Objekt, nicht als Subjekt, nicht als selbsthandelnde Person, genau. Sondern als Objekt.
Also diese Modelle, die sollten jetzt auch nicht selber auf die Idee kommen, da zu zeichnen. Und im Grunde auch diese Freiheit, die Brücke-Künstler sich, die Männer der Brücke-Künstler genommen haben, ganz neue, freie Formen von Darstellung, die auch selber auszuprobieren, das war ihnen dann eben nicht gegönnt. Und da muss ich sagen, das zieht sich auch durch die Kunstgeschichte. Also die Frauen als selbst Kunstschaffende zu akzeptieren, war ein wirklich ganz, ganz langer Prozess, der manche auch Höhepunkte hatte, also wo es also durchaus auch mal Zeiten gab, wo das durchaus akzeptiert wurde. Und dann hat die Kunstgeschichte selbst aber dafür gesorgt, dass diese Künstlerinnen auch wieder weggeschrieben wurden. Das heißt, die wurden einfach nicht mehr erwähnt. Die waren einfach, wurden in ihrer Bedeutung so niedergemacht, dass sie dann tatsächlich in Vergessenheit gerieten. Und das aufzuarbeiten, wird noch ein ganz, ganz langer Prozess sein.
Ja, und ist leider ja auch bezeichnend für für andere gesellschaftliche, ich nenne es jetzt mal trotzdem Freiheitsbewegungen, also die 68er-Studenten sind auch nicht unbedingt mit einem aufgeklärten Frauenbild unterwegs gewesen. Und das ist schon so ein spannender Punkt, irgendwie zu sehen. Auf der einen Seite setzt man sich für Freiheit ein, und auf der anderen Seite gilt das aber nur für die Hälfte der Bevölkerung, für die andere nicht. Insofern, ja, würde ich mich wirklich freuen, auch mal ins Museum gehen zu können und mir das anschauen zu können.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Ansatz, auch natürlich auch meiner eigenen Arbeit. Also ich habe immer versucht, auch diese ganzen feministische wissenschaftliche Analyse, die Kunstgeschichte übrigens ganz spät erreicht hat, viel, viel später als in den Literaturwissenschaften beispielsweise, das einfließen zu lassen und das auch aufzuarbeiten, weil es einfach spannend ist, was Künstlerinnen, was Frauen gemacht haben in den letzten Jahrhunderten, was die auch im Grunde vielen, also viel, viel mutiger noch ausgedrückt haben, zu Zeiten, wo das schon fast ein gesellschaftliches Tabu war, als Frau auf die Straße zu gehen, ja, ohne männliche Begleitung. Und da muss man wirklich sagen, also es ist sehr, sehr spannend, diese Frauen wieder zu entdecken, diese Künstlerinnen wieder zu entdecken und ihre künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten. Und da bin ich jetzt auch dran. Also wir werden auch in diesem Jahr eine Ausstellung zeigen. Auf der einen Seite Louis Corent als den großen Impressionisten in Deutschland, der da wirklich auch im Grunde nach seinem Tod schon eine riesige Aufmerksamkeit erlebt hat. Und parallel eben seine Frau, die 20 Jahre jünger war, aber auch eben schon als junge Künstlerin in Berlin brillierte, die zu den ersten gehörte, die in die Sezession aufgenommen wurden, gleichzeitig mit Käthe Kollwitz, also die damals auch schon mutige Themen angegriffen hat. Es gibt ein Bild von ihr, wo sie die Erfahrung der Geburt ihres eigenen Kindes dargestellt hat. Das war natürlich ein absoluter Tabubruch. Das war etwas, wo sie sich, also fast ein Ausdruck von Selbstermächtigung, ja, also dass sie so ein Thema aufgreift und das auch in einer Form von Malerei ausgedrückt hat, die uns heute einfach umhaut. Und dieses Werk wurde tatsächlich auch so ein bisschen zerrieben dann unter dieser Paarbeziehung, das heißt, der große Maler, ihr Mann, den sie natürlich auch unterstützt hat, den sie auch im Grunde dadurch der Nachwelt erhalten hat, indem sie sein Gemälde-Gesamtverzeichnis verfasste nach seinem Tod. Also sie hat richtig wissenschaftlich gearbeitet dann über ihn. Und parallel ist ihr eigenes Werk komplett in Vergessenheit geraten, weil es keine einzige Ausstellung, keinen einzigen Katalog zu ihrem Werk gab.
Hat dich auch schon immer beschäftigt, auch im Studium? Ich habe gesehen, ich wusste das ehrlich gesagt gar nicht mehr, aber das verrät Wikipedia, glaube ich, über dich, dass du über Louise Bourgeois auch promoviert hast, deine Dissertation geschrieben hast. Und da habe ich gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, auch bei Wikipedia, ich gebe es zu, sie ist eigentlich aus dieser Rolle als unterdrückte Frau überhaupt auf die Kunst gekommen. Also da wird so eine Geschichte erzählt, der Vater muss wohl grässlich gewesen sein, muss auch ein ganz furchtbares Frauenbild gehabt haben und sie total übel behandelt haben. Es wird da irgendwie so gesagt, ja, wenn ein Sohn geboren wurde, hat man sich gefreut. Wenn ein Mädchen geboren wurde oder die Tochter geboren wurde, dann hat man das hingenommen. So habe sie sich gefühlt. Und dann wird erzählt, dass sie am Tisch gesessen habe und um mit dieser Gewalt, also gar nicht physische Gewalt, aber mit dieser psychischen Gewalt durch den Vater umzugehen, habe sie aus Resten aus Brotstücken kleine Skulpturen gebaut und sei so darauf gekommen. Ich weiß nicht, ob die Geschichte als Geschichte stimmt, aber offenkundig ist das ja so ein Ausbruch gewesen auch aus dieser Unterdrückung.
Also es ist tatsächlich ein Phänomen, dass Louise Bourgeois das selbst immer in die Welt gesetzt hat. Also diese extrem aggressionsbeladene Auseinandersetzung mit dem eigenen Vater, der aber für sie eigentlich eher so ein Mythos war, den sie auch demontieren wollte. Also ein Patriarch,
den sie demontieren wollte.
Also ein Patriarch, der tatsächlich die Familie natürlich beherrscht hat mit seiner Präsenz, auch mit seiner Selbstdarstellungssucht und so weiter. Das hat sie immer wieder ins Spiel gebracht. Nur was mich irgendwann mal geärgert hat an diesen ganzen Erzählungen, diese Kindheitsgeschichten und so weiter, ist, dass das natürlich dazu führt, dass ihr Werk, das sich über die Jahre unheimlich vielfältig und experimentell und sehr, sehr mutig entwickelt hat, dass es immer zurückgeführt wurde auf diese autobiografischen Aspekte. Mhm. Und sie war einfach, sie ist 1911 geboren, ist dann während des Zweiten Weltkriegs, hat sie einen Amerikaner geheiratet, ist mit dem nach New York gegangen, hat dann dort drei Söhne bekommen, beziehungsweise ein Kind hat sie, eine Kriegsweise, einen jungen Kerl hat sie adoptiert und hat dann aber noch zwei eigene Kinder bekommen. Also sie hatte im Grunde eine sehr bürgerliche Lebensweise oder ein bürgerliches Umfeld, in dem sie auch dann angefangen hat, sich als Künstlerin zu etablieren und ihre Erlebnisse als erwachsene Frau, als erwachsene Künstlerin waren also ganz und gar nicht von dieser Form von Unterdrückung geprägt. Also Robert Goldwater, ihr Mann, war ein ganz aufgeschlossener, auch Wissenschaftler, der ein großes Museum leitete in New York, und die verkehrten in den obersten Kreisen. Also die waren bei den Roosevelts zu Hause, und das heißt, sie war da schon auch in der Gesellschaftsschicht unterwegs und hatte mit Künstlern und Gelehrten und Intellektuellen zu tun, und das von Anfang an. Und was mich besonders an ihr beeindruckt hat und was mich deshalb auch so geärgert hat, dass man immer wieder diese autobiografische Geschichte da aus der Schublade gezogen hat, sie war mit allen zusammen. Sie war mit Marcel Duchamp zusammen, mit den Surrealisten, die aus Europa kamen, mit denen sie dann, für die sie dann auch teilweise übersetzt hat, weil sie ja des Französischen und des Englischen mächtig war. Bis hin zu Andy Warhol, mit dem sie befreundet war, mit dem sie dann in Punkclubs unterwegs war. Also die war schon ich suche immer nach einem weiblichen Wort für Hans Dampf in allen Gassen, aber die war schon unheimlich aktiv, und vor allem sie war selbst eine Intellektuelle, die hat Mathematik an der Sorbonne studiert, war unheimlich belesen, hat sich sehr intensiv auch mit Psychoanalyse und mit Philosophie auseinandergesetzt. Und all das zusammen hat für mich dann einfach den Anstoß gegeben, mal genauer drauf zu gucken, wer hat sie beeinflusst, wen hat sie beeinflusst, wie kam ihr Werk da zustande, mal ganz ungeachtet dessen, was diese Vatergeschichte da ständig ausgelöst hat. Und das ist auch Inhalt meiner Doktorarbeit gewesen, dann mal drauf zu gucken. Gerade in den 60er und 70er Jahren war sie die Galionsfigur für die künstlerische Frauenbewegung in New York. Ja, also sie war einfach ein Vorbild. Sie ist auf die Straße gegangen, sie hat für Frauenrechte demonstriert und hat da auch kein Blatt vor den Mund genommen. Ein kleines Persönchen übrigens von 1,55 Meter, eine ganz zarte Frau, die aber wirklich über eine unglaubliche Kraft und Power verfügte. Und das hat sich auch in ihrer Kunst ausgedrückt. Deshalb muss man immer wissen, also dieses unglaublich lebendige Umfeld, in dem sie gelebt hat, das sie auch natürlich geprägt hat, das war der Auslöser für ihre Kunst. Nicht die Tatsache, dass ihr Vater ihr da im Grunde durch die Tatsache, dass er ihre Mutter hintergangen hat, da Schmerzen bereitet hat. Das kann schon sein, aber das muss man als erwachsener Mensch vielleicht auch irgendwann mal verarbeitet haben. Und deshalb fand ich es viel spannender zu gucken, was sie als erwachsene Frau da geleistet hat.
Und heute, also ich habe so den Eindruck, dass sich zwar, was die Menge angeht, ein bisschen was geändert hat. Also du hast gesagt, das wusste ich ehrlich gesagt auch nicht, aber mir fällt auch ehrlich gesagt niemand ein, dass in der gesamten Brücke keine einzige Frau war. Gut, wir haben ja zum Glück heute so ein paar Gegenbewegungen, wo es auch zumindest mal einige Frauenkollektive gibt, die sagen, wir lassen das überhaupt gar nicht mehr zu. Hast du den Eindruck, dass wir da so einen Durchbruch geschafft haben? Oder wie empfindest du das? Ich rede jetzt speziell von der Kunstszene, von der Welt der Künstlerinnen.
Also es ist schon so, dass Künstlerinnen auch vermerkt oder verstärkt jetzt auf dem Markt präsent sind, dass die auch durchaus einen Marktwert besitzen, das heißt auch teilweise davon leben können. Aber das ist immer noch die Minderheit. Und wenn man sich mal die Zahlen anschaut, also der beispielsweise der Auktionsergebnisse, die Künstlerinnen einfahren, der Auktionsergebnisse, die Künstler einfahren, dann ist es erschreckend, wie stark der Unterschied ist. Also die Differenz ist enorm und die hochdotierten Künstler in unserer Welt sind immer noch Männer.
Also Gender Pay Gap auch in der Kunst, wo du wirklich fragst, wie kommt das?
Das hat natürlich ganz vielfältige Gründe, weil tatsächlich auch immer so ins Feld geführt wurde, dass es bestimmte Medien, bestimmte Materialien gibt, die einfach bildwürdig sind, die einen entsprechenden Anspruch auch haben. Daran maß sich ja auch immer so ein bisschen die Qualität eines Kunstwerks. Das heißt, wenn jemand eben nur gezeichnet hat, dann war es eben geringerwertig. Ja? Also das heißt, die materiellen Möglichkeiten beispielsweise bei Frauen Anfang des letzten Jahrhunderts, die waren auf der einen Seite dadurch eingeschränkt, dass sie keine großen Ateliers hatten. Dann natürlich maßgeblich dadurch beeinträchtigt, dass sie gar keinen Zugang zu den Akademien hatten. Also ich hatte ja, mein größtes Projekt für die Stadtgalerie war ja die Ausstellung In the Cut, wo es darum ging, den jahrtausendealten Umgang der Männer mit dem Körper der Frauen in der Kunst mal umzudrehen, also den Blick umzudrehen und zu gucken, ja, wie sind denn die Frauen und die Künstlerinnen mit dem männlichen Körper umgegangen? Und das Erschreckende daran war eben, dass es im Grunde auf ganz banale Rahmenbedingungen zurückzuführen ist, dass Frauen es nicht getan haben, nämlich aufgrund der Tatsache, dass sie gar keinen Zugang hatten, den nackten männlichen Körper zu studieren, dass sie zu diesen Aktklassen keinen Zugang hatten und dass es verboten war, dass ja überhaupt das Kunststudium bis in die 1910er Jahre verboten war. Ja, also Frauen durften gar keine Kunst machen. Und das war natürlich eine Strategie, die ganz bewusst eingeführt wurde, um den Männern in der Zunft den Rang nicht abzulaufen, um da möglichst auch gar keine Konkurrenzsituation aufkommen zu lassen. Also im Grunde ganz perfide Methoden, um dafür zu sorgen, dass die Differenz der Geschlechter weiterhin aufrechterhalten bleibt.
Und umgekehrt täusche ich mich, ich weiß gar nicht, ich habe es nie nachgefragt, aber vielleicht weißt du das, Besucherinnen in Museen sind doch mehrheitlich, zumindest würde ich das so wahrnehmen, Frauen, oder? Ja, deutlich überwiegend.
Die Zahl ist so, ja.
Also nächstes Projekt irgendwie, keine Ahnung, zumindest mal ein Jahr nur noch Ausstellungen mit Künstlerinnen ohne Männer?
Also grundsätzlich würde ich das gar nicht so als meine Strategie begreifen. Also ich stelle am liebsten die Dinge aus, die mich selber umtreiben, die ich selber spannend finde, wo ich selber sagen muss, das ist jetzt wirklich mal etwas, was mich selber beschäftigt. Und das würde ich jetzt gar nicht mal so an Künstlerinnen oder Künstlern festmachen. Also es gibt natürlich absolut spannende, großartige Männer in der Kunst, die ich mit Handkuss hier nach Saarbrücken einladen würde. Aber es gibt Themen, die ich tatsächlich bei Künstlerinnen in einer spannenderen Form umgesetzt finde, als jetzt vielleicht bei den Künstlern, die zum Establishment gehören. Und da muss ich sagen, da habe ich einfach auch den Anspruch, das unserem Publikum zu vermitteln, da zu sagen, Mensch Leute, das müsst ihr euch anschauen, das ist so unglaublich, das haut einen um, das ist einfach ein ganz anderer Umgang mit der Welt und mit den Themen, die uns hier, mit denen wir uns befassen müssen.
Ich habe eine ganz schreckliche Nachricht, Andrea. Unsere Zeit ist schon vorbei, ich weiß gar nicht, wo die hingegangen ist. Der Hammer. Ich habe aber eine tolle Nachricht, es ist uns, glaube ich, gelungen, eine halbe Stunde zu reden, ohne ein Stichwort zu nennen, bei dem ich gedacht habe, oh, wir dürfen nicht die ganze Zeit darüber reden. Ich muss es am Schluss doch noch sagen. Das Stichwort ist Corona. Wir streiten da im Moment alle gemeinsam für. Das soll so ein bisschen ein Aufruf sein. Ich habe auch noch mal mit unserer Ministerin gestern gesprochen, heute auch noch mal Kontakt gehabt. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass wir das alles auch noch mal sehen können. Und ich würde mich freuen, vor allem die Brücke-Ausstellung auch noch mal in echt demnächst schauen zu können. Und ich sage es ganz offen, ich habe nie verstanden, bin an vielen Entscheidungen beteiligt, habe nie verstanden und ich werde immer widersprechen, dass wir die Museen geschlossen haben. Ich hoffe, dass alle jetzt ein Einsehen haben und vielleicht kriegen wir das ja zumindest mal jetzt mit den Schnelltests und den Selbsttests hin, ganz bald die Museen aufzumachen, denn bessere Hygienekonzepte gibt es eigentlich nicht.
Ja, und es wäre ganz wichtig, dass die Menschen wieder zu uns kommen können, weil ich denke, dass man sich bei uns erstens gefahrlos bewegen kann, dann ganz viel auch fürs Auge, für den Geist bekommt, was wir im Moment alle extrem vermissen. Und viele Menschen da draußen leiden darunter und was wir ihnen geben können, können wir ihnen auch unter Corona-Bedingungen geben. Wir sind gut aufgestellt, wir sind am Start, wir warten nur auf den Tag, wo wir wieder aufschließen dürfen.
Darauf freue ich mich. Vielen Dank, Andrea. Ja. Bis demnächst.
Danke dir.